HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Hör auf mich, glaube mir.
Es hat sich gezeigt, dass die vier Gesprächspartner keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickeln konnten.
Vertraue mir.
In Bezug auf die weitere Zusammenarbeit mit Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt will ich für mich festhalten, dass ich keine Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit mit ihm gegeben sehe.
Wer hat denn hier gerade Vertrauen verspielt bei der Glyphosat-Frage? Doch nicht die SPD.
Das Vertrauen, das habe ich schlicht und einfach verloren, weil ich den Eindruck habe, dass wir manipuliert werden.
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es eine Minderheit gibt, die uns klassischen Medien misstraut und dass doch ein erheblicher Teil der Menschen das Gefühl hat, das, was wir tun, muss irgendwie gelenkt oder gesteuert sein.
Augen zu, vertraue mir.
Singt die Schlange im Dschungelbuch. Vertrauen ist gut, beginnt das berühmte Lenin zugeschriebene Zitat, das bekanntlich mit der Kontrolle endet, die besser sei. Im Falle des Glyphosat-Ministers Schmidt fehlte es an beidem, weshalb das Vertrauen der möglichen großen Koalitionäre von Berlin zueinander jetzt erstmal weg ist. Vertrauen ist ein flüchtiges Gefühl, das lange braucht, um sich einzustellen, noch länger, um sich zu festigen, aber durch eine einzige Irritation vollständig entschwinden kann. Und wenn das der Fall ist, dann stellt sich schnell heraus, dass ohne Vertrauen gar nichts geht. Deshalb ist ein Vertrauensbruch niemals eine Lappalie, selbst wenn die Sache, um die es ging, gar nicht so wichtig gewesen wäre. Ohne Vertrauen sind wir nicht bindungsfähig, nicht einmal kommunikationsfähig. Ohne Vertrauen ist kein Austausch möglich, kein Handel, sondern nur Händel. Wobei selbst Gegner einander vertrauen müssen, wenn sie Kriege vermeiden oder Konflikte beenden wollen. Wer Vertrauen zerstört oder Vertrauen nicht fassen kann, wird zur Gefahr für seine Umgebung und wenn er Politiker und ausreichend mächtig ist, zur Gefahr für die ganze Welt. Vertrauen war gestern und jetzt, fragen wir heute im Tag in HR2 Kultur. Gestern hat es der Bundespräsident mit einer vertrauensbildenden Maßnahme versucht. Er hat die drei Parteichefs von CDU, CSU und SPD zu sich gebeten und offenbar als erstes Mal vereinbart, dass von dem zweistündigen Gespräch nichts an die Öffentlichkeit dringt. Das hat funktioniert und wurde heute früh von unserer Korrespondentin in Berlin als positives Zeichen gewertet. Der Vertrauensbruch allerdings, den es zu überwinden gilt, wiegt weitaus schwerer als ein erstes Zeichen von Einigkeit, das darin besteht, dass man mal, anders als bei Jamaika, die Klappe hält. Anne Bayer.
Das Pflänzchen Große Koalition hatte Anfang der Woche gerade seine ersten Triebe aus dem Boden gestreckt, als es eine jähe Glyphosatdusche abbekam und ganz schnell wieder zu welken drohte. Schuld daran war CSU-Landwirtschaftsminister Christian Schmidt. Er hatte, entgegen aller Absprachen mit dem Umweltministerium, in Brüssel für die verlängerte Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels um 5 Jahre gestimmt. Die SPD war empört und das Vertrauen in die Union erschüttert, so Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles.
Das hier ist schon ein einmaliger Vorgang und ein massiver Vertrauensbruch der CDU, in dem Falle CSU. Und ich muss mich wirklich fragen, ob da die Mäuse auf dem Tisch tanzen. Es kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir hier sowas präsentiert bekommen. Und ich kann nur sagen, wir empfinden das wirklich als schwere Belastung.
Man könne sowohl der Kanzlerin als auch der Union keinen Meter mehr trauen. Die Stimmung war vergiftet, bevor die Gespräche überhaupt erst begonnen hatten. Die Kanzlerin beteuerte, von diesem Alleingang ihres Ministers nichts gewusst zu haben und versuchte, die Wogen zu glätten, indem sie Schmidt eine Rüge erteilte.
Und deshalb habe ich den Kanzleramtsminister gebeten, hierauf nochmal wirklich hinzuweisen, dass diese Geschäftsordnung gelten muss. Ansonsten ist ein gedeihliches, gemeinsames Arbeiten in der Bundesregierung nicht möglich.
Doch das war vielen Genossen nicht genug. Um das Vertrauen wiederherzustellen, sei mehr nötig, als dem Minister zu rügen. Der Sprecher der SPD-Linken, Matthias Miersch, verlangte ganz klar eine Aufklärung.
Frau Merkel muss jetzt sagen, was ist eigentlich dazwischen passiert? Wie war das Bundeskanzleramt eingebunden? Und wenn wir dann noch wissen, dass Herr Seehofer auch noch vorher wusste, wenn sie angeblich nichts gewusst hat, dann sehen wir einen Teil des Intrigantenstadels, der da schon wieder sich aufmacht.
Außerdem verschaffte dieser Vertrauensbruch der SPD einen Vorteil. Sie kann jetzt den Preis für mögliche Verhandlungen hochtreiben. So wurden im Laufe der Woche viele Forderungen laut, wie die SPD-Mitglieder vielleicht umgestimmt werden könnten. SPD-Vize Ralf Stegner hatte hier ganz konkrete Vorstellungen.
Und im Übrigen könnten die am Bundestag mal wenigstens die Dinge umsetzen, die wir vereinbart haben. Die Solidarrente zum Beispiel, die Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit für Frauen, das hatten wir vereinbart in der Koalition. Da hat sich die CDU nicht dran gehalten. Das könnte ja schon mal als vertrauensbildende Maßnahme im Bundestag geschehen. Die Mehrheit ist da, wir haben eine geschäftsführende Regierung. Das ginge alles. Und bei den anderen Dingen muss man da sehen, wir verkaufen nicht einfach unsere Inhalte. Das kommt gar nicht in Frage.
Es bleibt auch die Frage, wie viele von diesen vertrauensbildenden Maßnahmen bei den Jusos nötig sein werden. Sie lehnen eine große Koalition nach wie vor ab. Auch wenn alle drei Parteispitzen, also Merkel, Seehofer und Schulz, sich gestern zu einem Gespräch im Schloss Bellevue getroffen haben, wurde heute erneut deutlich, wie fragil das Vertrauensverhältnis im Moment ist. SPD-Chef Martin Schulz zeigte sich bei einer ersten Stellungnahme heute Mittag über die Meldung »Grünes Licht für GroKo« sehr verärgert.
Da sie aus Unionskreisen zu stammen scheint, habe ich eben auch mit Frau Merkel darüber telefoniert und ihr gesagt, dass so etwas inakzeptabel ist. Ich will nicht darüber spekulieren, wer aus der Union wem damit schaden will. Für mich ist jedenfalls eins klar, wer Falschmeldungen in Umlauf setzt, zerstört Vertrauen.
Wer Falschmeldungen in Umlauf setzt, zerstört Vertrauen, sagt der SPD-Vorsitzende, der nächste Woche seine Mitglieder fragen muss, ob er Vertrauen aufbauen darf. Matthias Schranner, Verhandlungsexperte und Vorstandsvorsitzender des Negotiation Institute in Zürich. Guten Tag.
Guten Tag.
Vertrauen war gestern und jetzt, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Auch deshalb, weil den nach dem Willen des Bundespräsidenten jetzt anstehenden Verhandlungen der alten und dann vielleicht auch neuen Großkoalitionäre in Berlin ein eklatanter Vertrauensbruch vorangegangen ist, von dem wir ja eben gehört haben. Wie sehr belastet so etwas eine Verhandlung?
Das belastet die Verhandlung sehr, weil wenn etwas vereinbart ist, dann muss man sich natürlich auch dran halten. Und was ja so der große Fehler war bei den vorhergehenden sogenannten Sondierungen, waren ja diese ständigen Pressemitteilungen, also diese Mitteilungen an die Presse, wo man über einen angeblichen Verhandlungsstand berichtet hat. Das Problem dabei ist, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass Gespräche in diesem geschützten Raum bleiben, dann versucht man natürlich auch nicht, Möglichkeiten abzutasten. Man versucht nicht, einen gemeinsamen Nenner tatsächlich auch mal einfach mal einzubringen in die Verhandlungen, um zu testen, wie die andere Seite darauf reagiert. Und dadurch wird nicht nur Vertrauen zerstört, sondern auch die gesamte Verhandlung.
Nun war das ja eine Beigabe, die der Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt da mit seiner Glyphosat-Zustimmung in die Verhandlungen hineingegeben hat. Er ist ja gar nicht dabei gewesen. Aber wenn es stimmt, dass Horst Seehofer von dem Alleingang seines Ministers, seines CSU-Ministers in Sachen Glyphosat gewusst hat, wie kann sich dann ein SPD-Verhandler jetzt noch mit Seehofer an einen Tisch setzen?
Die Frage ist, glaube ich, eine andere. Die Frage ist, glaube ich, ob man an den Tisch muss oder ob man eben nicht muss. Die Frage lautet aus meiner Sicht, gibt es denn wirklich diesen Zwang, sich jetzt hinzusetzen und eine Lösung zu suchen? Oder wäre diese Nichteinigung, also dieser Abbruch dieser Sondierung, wäre das tatsächlich eine Möglichkeit? Aus meiner Sicht ist es so, die müssen jetzt, ob sie wollen oder nicht. Und dann muss man halt auch mal über so einen Fehler drüber wegsehen können und muss einfach mal sagen können, okay, Strich drunter, lass uns dieses Thema jetzt mal ausklammern und ab jetzt geht's wieder in die Zukunft. Und ab jetzt wird es neu aufgebaut mit dann hoffentlich mehr Vertrauen.
Ich bleib trotzdem nochmal dabei, wenn es stimmt, andersrum gefragt, dass die Kanzlerin nicht von dem geplanten Vertrauensbruch des CSU-Ministers gewusst hat und also Andrea Nahles recht hat, dass die Mäuse auf dem Tisch tanzen, wenn die Katze nicht zu Hause ist, wie kann sie dann jetzt noch die notwendige Autorität für eine Verhandlungsführung, denn das ist ja ihre Rolle, haben?
Ja, das ist natürlich auch dieses Unding bei Politikern. Die haben immer zwei Motive, die sie steuern. Das eine ist natürlich, auf der einen Seite wollen die was bewegen. Sie wollen natürlich auch Verträge schließen. Sie wollen etwas voranbringen. Auf der anderen Seite wollen die natürlich auch immer gut aussehen und wollen nach außen hin zeigen, was sie für tolle Taten da vollbringen. Und ich glaube, dieses Grundproblem der Politik kannst du nur dadurch lösen, indem eben Frau Merkel jetzt zum Beispiel, die müsste jetzt noch klarer und aus meiner Sicht noch härter eine Position beziehen, dass sie sagt, okay, das war ein Fehler und das wird ab jetzt einfach nicht mehr hingenommen.
Ah, okay. Also es gibt in Schillers Wallensteins Tod, eine Verhandlungssituation, ganz wichtig eigentlich für das Stück. Da redet Wallenstein mit dem Schweden und stellt fest, sie haben gemeinsame Interessen. Und dann sagt er, und weil nun unser Vorteil so zusammengeht, so lasst uns zueinander auch ein Recht Vertrauen fassen. Und dann sagt der Schwede, das Vertrauen wird kommen, hat jeder nur erst seine Sicherheit. Was wäre jetzt die Sicherheit, die die Kanzlerin der SPD geben könnte?
Indem man sich gegenseitig versichert, dass man bestimmte Spielregeln einfach einhält. Und bevor man in die Verhandlungen geht, müssen auch die Spielregeln definiert sein und alle müssen sich dran halten. Also man müsste jetzt in den Raum gehen, müsste die Tür zumachen, dann müsste Frau Merkel sagen, das sind aber jetzt die Spielregeln. Könnt ihr mir versprechen, dass wir jetzt ein gemeinsames Verständnis davon haben? Ah. Dann kann man sich entweder tief in die Augen schauen, man kann es auch unterschreiben lassen, ja, so ein Commitment, wie man heutzutage sagt. Aber wichtig ist, dass die Spielregeln klar sind, weil das darf nicht nochmal passieren. Weil wenn jetzt das nochmal passiert, dann hat die Frau Merkel ein echtes Problem.
Das wäre eine vertrauensbildende Maßnahme, so eine Spielregel auf den Tisch zu legen, auf die sich dann alle einigen. Okay. In Managementratgebern steht zu dem Stichwort vertrauensbildende Maßnahmen immer, man solle Transparenz schaffen und ehrlich mit den Partnern umgehen. Das heißt, würde dazu auch kommen, als eine mögliche vertrauensbildende Maßnahme, dass alle von Anfang an auf den Tisch legen, was am Ende für sie dabei herauskommen soll?
Das geht schon, aber erst, wenn der erste Schritt vollbracht ist. Also erst, wenn das Grundvertrauen wieder da ist, erst dann kann man die Karten auf den Tisch legen. Und bei Managementratgebern ist es auch so gemeint, erst wenn die vertrauensvolle Beziehung tatsächlich etabliert ist, erst dann kann man die Karten auf den Tisch legen. Was man nicht machen darf, man darf nicht, wenn so ein gewisses Misstrauen jetzt da ist oder so ein Anfangsverdacht, wenn man jetzt die Karten auf den Tisch legen würde, dann würde das taktisch gegen einen benutzt werden. Mhm. Und das ist ja auch passiert in der letzten Sondierung mit der FDP. Ja. Manche haben geglaubt, man hat ein Grundvertrauen, haben die Karten auf den Tisch gelegt und die Gegenseite hat dann dieses Vertrauen aus meiner Sicht missbraucht und dann diese Informationen an die Presse weitergegeben. Mhm. Und dadurch wird Vertrauen da tatsächlich auf lange Zeit zerstört.
Müsste die Union nach dem Schmidtschen Vertrauensbruch nicht jetzt der SPD erstmal etwas geben, das heißt ein Geschenk machen, will sagen, einsehen, dass sie der Vertrauensbruch etwas kosten wird?
Ja, die Frage ist halt, ob diese alleinige Entscheidung, ja, ob das wirklich eine hinterhältig geplante Attacke auf die Frau Merkel war, um sie tatsächlich in ein schlechtes Licht zu bringen, oder ob es vielleicht wirklich einfach ein Missgeschick war, also einfach eine unüberlegte Reaktion, die sich jetzt einfach als persönlicher Fehler herausstellt. Sollte es ein Missgeschick sein, dann müsste sich Herr Schmidt einfach entschuldigen in aller Form und einfach versichern, dass es nicht nochmal passiert. Dann kann man wieder weitermachen.
Wenn es denn so einfach wäre. Matthias Schranner, Verhandlungsexperte, Unternehmensberater und Vorstandsvorsitzender des Negotiation Institute in Zürich. Recht herzlichen Dank. Vertrauen war gestern und jetzt der Tag in HR2 Kultur. Von vertrauensbildenden Maßnahmen hatten wir es gerade. Eine wäre ein Commitment, haben wir gehört, eine gemeinsame Vereinbarung als Basis der zukünftigen Verhandlungen. Früher waren solche Versicherungen nicht aus Papier, sondern aus Fleisch und Blut.
König Etzel ließ das Heerhorn blasen. Gegen die Franken und weiter nach Burgund und Aquitanien ging sein Heerzug. Giebig, der Frankenkönig, erkaufte sich Frieden. Er zahlte Zins und stellte seinen jungen Vetter Hagen als Geisel. Herrich von Burgund vergeiselte seine Tochter Hildgund und Alpart von Aquitanien seinen Sohn Walter. Hildgund war 7 und Walter 12 Winter alt. Zufrieden mit seiner Beute kehrte Etzel wieder um.
Der Etzel ist natürlich der Hunnenkönig Attila, der da gemeint ist. Das war ein Ausschnitt aus der Sage von Walter und Hildegund, Vorläufer des Nibelungenliedes. Professor Kai Ruffing, Althistoriker an der Uni Kassel, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was da in der Sage erzählt wird, dass Fürstenkinder als Geiseln zu den Gegnern verschickt werden, das beruht offenbar auf Tatsachen, denn Sie haben dazu geforscht und herausgefunden, dass Geiseln in der Antike ein Mittel der Politik waren, sogar der Friedenspolitik. Wie hat das funktioniert? Was hat man da gemacht?
Ja, also wir haben festgestellt, dass Geiselstellung seit dem alten Orient ein probates Mittel war, um Vertrauen zu schaffen oder Vereinbarungen abzusichern. Das konnte auf kurzfristiger Basis geschehen, etwa bei Waffenstillstandsverhandlungen. Das konnte aber auch auf längerfristiger Basis geschehen durch die Vereinbarung von Verträgen und dann eben durch wechselseitige Geiselstellung oder, wenn der Gegner zu überlegen war, durch einseitige Geiselstellung.
Das waren dann immer, wie, also in der Sage waren es jetzt Fürstenkinder, die da als Geiseln gestellt wurden, die der Hunnenkönig mitnehmen konnte. Waren das dann auch Verwandte oder wen hat man da geschickt?
Das waren auch Verwandte, die aus Königshäusern stammen, etwa aus dem Königshaus der Seleukiden kennen wir das, die an die Römer eine Geisel gestellt haben. Aber das kommt immer drauf an, auf die soziale Position dessen, mit dem man gerade gekämpft hat. Also Städte haben dann führende Bürger gestellt. Mhm. Das heißt, das soziale Spektrum ist ein sehr weites.
Die Geiselstellung war dann in römischer Zeit Ihrer Forschung nach ein Mittel der Sicherheitspolitik oder Friedenspolitik auch?
Naja, es wurden Vereinbarungen dadurch abgesichert und im Idealfall wurde dadurch Frieden hergestellt. Aber die Geiselstellung war immer nur eine Maßnahme unter anderen, etwa der Abgabe von Waffen und weiteren Vereinbarungen. Es war nicht das einzige Mittel, um zu einer Vereinbarung zu gelangen.
Nun ist unser Thema heute hier ja Vertrauen. Das Geiselstellen als Friedenssicherung basiert ja auch in gewisser Weise auf Vertrauen. Der Geiselempfänger vertraut darauf, dass dem Geiselsteller sein Verwandter wichtiger ist als ein Vorteil im Krieg oder sein Bürger der Stadt. Und die Geisel vertraut darauf, dass sie irgendwann wieder ausgelöst wird. Hat das immer funktioniert?
Das hat sehr oft funktioniert, das hat nicht immer funktioniert, aber wir kennen nur ganz wenige Hinweise darauf, dass den Geiseln dann tatsächlich was passiert ist.
Wie lange hat man das eigentlich gemacht? Wir reden jetzt die ganze Zeit von der Antike. Irgendwann muss das ja aus der Mode gekommen sein, denn heute ist das nicht mehr üblich.
Naja, das Forschungsprojekt hat sich sowohl auf die Antike als auch in Gestalt der Frau Kollegin Epp und Gestalt des Herrn Kollegen Karl auf Mittelalter und frühe Neuzeit erstreckt. Und man kann sagen, dass mit der Entwicklung des modernen Völkerrechts die Geiselstellung außer Gebrauch gekommen ist.
Auch das Völkerrecht kann man brechen, wie wir wissen. Also die ist genauso wenig sicher wie das mit den Geiseln. Professor Karl Ruffing, Althistoriker an der Uni Kassel, recht herzlichen Dank. Vertrauen war gestern und jetzt der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit der Sage von Walter und Hildegund.
Die Geiseln wurden gehalten wie eigene Kinder. Hagen und Walter wuchsen zu tapferen Recken heran und gewannen Etzels Gunst. Hildgund ward der Königin lieb. Als aber Gunther König in Worms war, brach er das Bündnis und verweigerte den Zins. Sobald Hagen das erfuhr, entfloh er heimlich nach Worms. Nun wurde die Hunnenkönigin besorgt, dass Walter auch so tun werde, und riet dem König, Walter sesshaft zu machen, durch Vermählung mit einer Hunnenfürstin. Allein Walters Sinn stand auf andere Dinge. Er fasste Hildgunds Hand und sprach: »Heimweh verzehrt meine Seele. Nimm aus dem Königsschatz 2 Schreine mit Gold und Spangen. Dann reiten wir der Heimat zu.« So geschah es. Am Abend des 14. Tages erreichten sie Worms. Da rief Hagen: »Freut euch mit mir! Walter, mein Gesell, kehrt heim von den Hunnen!« »Freut euch vielmehr mit mir«, entgegnete Gunther übermütig, »der Schatz, den mein Vater den Hunnen zahlen musste, kehrt heim.« 12 seiner stärksten Recken wählte er aus, Walter den Schatz abzujagen, auch Hagen, der ihn vergebens bat, davon abzustehen, wegen seiner Freundschaft mit Walter.
Da steht der Hagen von Tronje also kurz vor dem Vertrauensbruch, während Walter weiterhin auf die Freundschaft zu Hagen vertraut, wie wir hören werden. Was passiert eigentlich in uns, wenn wir vertrauen? Was passiert im Körper? Was passiert im Gehirn? Das ist natürlich längst ausgeforscht von Biologen und Hirnforschern. Die haben ein Hormon ausfindig gemacht, das auch als Neurotransmitter tätig ist und das immer dann ausgeschüttet wird, wenn Bindung entsteht, wenn Vertrauen wächst oder Vertrauen nötig ist. Das Bindungs- oder auch Kuschelhormon genannte Oxytocin.
Können Liebe und Opferbereitschaft innig miteinander verbunden sein? Neue Forschungsergebnisse von Roman Wittig vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie sprechen stark dafür. Das verbindende Glied scheint das Hormon Oxytocin zu sein, das als Liebes-, Kuschel- oder Bindungshormon gilt. Es wird unter anderem bei der Geburt produziert und prägt danach die enge Beziehung zwischen Mutter und Baby.
Das Oxytocin, was bei der Geburt ausgeschüttet wird, was auf der einen Seite wichtig ist, um tatsächlich die Kontraktion im Uterus hervorzurufen, hat gleichzeitig im Gehirn die Folge, dass die Mutter sich an das Kind bindet. Das wird immer wieder verstärkt dadurch, dass die Mutter das Kind säugt. Denn durch das Säugen selbst wird Oxytocin ausgeschüttet. Jetzt kann man natürlich auch sagen, Säugen ist eigentlich eine Art von Nahrung teilen.
Ein Team um Roman Wittig wollte wissen, ob sich Spuren davon auch im späteren Leben finden lassen und untersuchte dazu Schimpansen.
Wenn Schimpansen Nahrung teilen, dann zeigen sie einen erhöhten Oxytocin-Spiegel im Urin. Das heißt, Nahrungsteilen hat auf hormoneller Ebene genau die Funktion, diese Bindung dann zustande zu bringen.
Schimpansen, die Nahrung miteinander teilen, werden zu Verbündeten. Und das dabei ausgeschüttete Oxytocin verstärkt noch einmal die Gruppensolidarität. Zusätzlich entdeckte Roman Wittig, dass sich die Oxytocinmenge im Urin der Tiere auch noch in einer anderen Situation massiv erhöhte. Schimpansen sind sehr darauf bedacht, ihr Territorium gegenüber anderen Schimpansengruppen abzugrenzen. Dazu unternehmen sie gemeinsam regelmäßige Patrouillengänge. Treffen sie dort auf benachbarte Schimpansen, werden sie rasch aggressiv und verwickeln sich in riskante Kämpfe.
Interessanterweise sind es genau diese Hormone, die auf der einen Seite die Kooperation innerhalb der Gruppe koordinieren, als auch die Kooperation in der Aggression gegen die Außengruppe. Das haben wir in einer Studie gezeigt, wo wir belegen können, dass Schimpansen, die auf diese Grenzpatrouillen gehen, bis 10-fach höhere Oxytocin-Werte haben. Das heißt, hier wird eine Solidarität innerhalb der Gruppe kreiert durch das Oxytocin, damit man gemeinsam gegen die Außengruppe vorgehen kann. Das ist genau der gleiche Mechanismus, den wir beim Menschen finden.
Wir Schar von Brüdern, denn welcher heute sein Blut mit mir vergießt, der wird mein Bruder. So drückte es schon William Shakespeare im 16. Jahrhundert aus. Wer bereit ist, sich zu opfern, zeigt seine Gruppenzugehörigkeit und wird von den Kameraden geliebt. Roman Wittig ist davon überzeugt, dass er bei den Schimpansen einen biologischen Mechanismus gefunden hat, der dieses Verhalten erklärt und in dem Oxytocin die Schlüsselrolle spielt.
Martin Hubert hat uns die Rolle des Bindungshormons Oxytocin vorgestellt, das einerseits Müttern beim guten Verhältnis zu ihren Babys hilft, andererseits aber auch die Opferbereitschaft und die Solidarität in gemeinsam kämpfenden Gruppen stärkt. Auch Kämpfer brauchen Vertrauen zueinander, sie müssen sich auf den anderen verlassen können und davon ausgehen dürfen, dass sie nicht im Stich gelassen werden. Professor Martin Schwer, Psychologe an der Universität Vechta und dort Leiter des Zentrums für Vertrauensforschung. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Sven.
Fangen wir mal ganz vorne an, da wo der Beitrag eben auch angefangen hat, bei der Geburt. Die Resilienzforschung sagt, es hängt von den Erfahrungen des Kleinkindes ab, wie stark es später als Erwachsener durchs Leben gehen kann und wie viele Schicksalsschläge es dann als erwachsener Mensch wegstecken kann. Hat das mit dem Aufbau von Vertrauen zu tun?
Das hat natürlich was mit dem Aufbau von Vertrauen zu tun. Es gibt ja auch diesen Begriff des Urvertrauens. Es ist eben so, dass wir ja in der frühen Kindheit ein hohes Maß an Schutz, an Sicherheit brauchen. Wir sind ganz gravierend darauf angewiesen, zum Überleben, dass wir eben unsere elementaren Bedürfnisse befriedigt bekommen durch die engsten Bezugspersonen. Und wenn wir hier die Erfahrung machen, dass wir sicher gebunden sind, dass also jemand für uns da ist, dass jemand für uns sorgt, dann ist das etwas, was uns sicherer und auch zuversichtlicher in das Leben gehen lässt und was auch die Bereitschaft erhöht, dass wir das Risiko des Vertrauens eingehen.
Also das Kind vertraut seinen Eltern, die helfen dem hilflosen Kind, befriedigen seine Bedürfnisse, sowohl was die Versorgung mit Lebensmitteln angeht, als auch was das Emotionale angeht. Und was ist, wenn dieses Vertrauen enttäuscht wird? Kann es dann im späteren Leben schwierig werden, überhaupt Vertrauen zu anderen Menschen aufzubauen?
Die Frage, ob wir vertrauen können, ob das Risiko hoch ist, enttäuscht zu werden, ist natürlich abhängig davon, was wir bislang für Erfahrungen gemacht haben. Ich würde aber eben nicht so weit gehen, dass derjenige, der negative Erfahrungen gemacht hat, dass es dem nicht mehr möglich ist, Vertrauen aufzubauen. Aber die Messlatte ist natürlich höher, es wird schwieriger für ihn.
Wie entsteht denn Vertrauen zwischen Menschen, die sich jetzt nicht kennen, also jetzt mal abgesehen von den Eltern und den Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen, wie entsteht denn später dann Vertrauen?
Also wir wissen natürlich, dass so etwas wie der erste Kontakt ganz, ganz wichtig ist, also auch das, was wir in der Forschung wissen, was letztendlich Sympathie und Antipathie auslöst, das ist so ein erster Filter. Denken Sie daran, Sie sitzen im Zug und es stellt sich die Frage, wem sage ich jetzt, passen Sie doch bitte mal 20 Minuten auf meinen Koffer auf, weil ich gerade weggehe. Dann hat man so bestimmte Bilder im Kopf, ne, wem man vertrauen würde und wem nicht. Das macht sich so an bestimmten Merkmalen fest. Letztendlich ist dann...
Scannen wir da so unsere alten Erfahrungen durch oder was machen wir da?
Wir kennen unsere Erfahrung durch und natürlich auch unsere Stereotype spielen dann eine Rolle. Ne? Also die ältere, seriös wirkende Dame, die wäre dann bevorzugt jemand, wo wir sagen würden, können Sie da mal einen Moment aufpassen. Da kann man sich natürlich auch täuschen. Also solche Stereotypen spielen da eine wichtige Rolle. Und dann aber auch, wenn es tatsächlich um ein tiefergehendes Vertrauen geht, schauen wir, bildet die Person die Merkmale eigentlich ab, die für uns wichtig sind, damit wir jemanden als vertrauenswürdig einschätzen.
Also das ist dann auch die eigene Erfahrung, die da eine Rolle spielt.
Ja,
ja, okay.
Ja, natürlich.
Was geschieht, wenn das Vertrauen enttäuscht wird?
Wenn das Vertrauen enttäuscht wird, dann haben wir eine Investition gemacht, wir sind ein Risiko eingegangen und kriegen etwas auf die Nase, dann ziehen wir uns erstmal zurück und die Wahrscheinlichkeit, dass sich Vertrauen wiederherstellen lässt, wird deutlich reduziert. Also es ist für den anderen schwierig, wieder das Vertrauen zu erreichen. Und natürlich wirkt sich diese Erfahrung auch auf weitere neue Erfahrungen aus.
Notwendig ist Vertrauen auch in weniger nahen zwischenmenschlichen Beziehungen, also beim Handeln. Man muss vertrauen, dass der andere sich an seinen Teil des Vertrages hält. Beim Verhandeln muss man vertrauen, dass der andere sich später an das Ausgehandelte auch halten wird. Wie sehr kommt es dabei darauf an, dass sich die Handelnden kennen, dass sie sich sehen, sich begegnen? Geht das auch virtuell? Wir sind ja in digitalen Zeiten angelangt.
Ja, natürlich geht es auch virtuell, es wird ja auch virtuell gemacht, aber das erschwert natürlich den Aufbau von Vertrauen, ganz klar, weil also all das, was in der direkten Kommunikation geschieht, was also wichtige Indikatoren sind für einen Vertrauensaufbau, all das fällt ja letztendlich weg und trotzdem sind wir natürlich gezwungen, gerade auch in dem zunehmend virtuelleren Raum, Indikatoren zu finden, die uns einen Hinweis darauf geben, ist derjenige vertrauenswürdig. Also wir schauen zum Beispiel danach, wie wird jemand von anderen bewertet. Mhm. Ja, das wäre zum Beispiel ein Punkt. Welche Erfahrungen haben andere gemacht? Wie ist der beispielsweise der Internetauftritt? Ist der seriös? Also wir ziehen dann andere Merkmale heran, von denen wir hoffen, dass sie uns einen Hinweis geben auf die Vertrauenswürdigkeit.
Ein letzter Punkt ist mir noch fraglich, nämlich das Misstrauen, das wächst, vielleicht liegt das auch an den digitalen Zeiten, ich weiß es nicht, nämlich den ursprünglich mal besser gewesenen Beziehungen zu den Institutionen. Misstrauisch sind zunehmend mehr Menschen, wenn es um die Beziehung zum Staat geht. Es sind dieselben Leute, die darauf vertrauen, dass der Internethandel funktioniert, unter Umständen, die aber nicht darauf vertrauen, dass die Daseinsvorsorge des Staates weiter funktioniert. Woran liegt diese Tendenz?
Also wir wissen, dass eigentlich, wenn wir die letzten Jahrzehnte uns anschauen, haben wir natürlich immer wieder solche geringen Werte gerade in das politische System. Also das politische System ist geradezu prädestiniert dafür, auch fehlendes Vertrauen oder sogar auch Misstrauen zu artikulieren. Ich denke aber, dass das zum einen daran liegt, dass die Unsicherheit in unserer Gesellschaft, also gefühlte Unsicherheit, deutlich höher wird und dass natürlich auch der Status der Zufriedenheit immer etwas damit zu tun hat, dass er bedroht werden kann. Also dass quasi, wenn Menschen zufrieden sind mit ihrer Lebenssituation, natürlich auch immer die Sorge kommt, das kann sich ja auch ändern. Mhm. Da können auch beispielsweise Leute kommen, die mir das wegnehmen. Und ich glaube, dass das auch ein Grund dafür ist, weshalb trotz in Anführungszeichen hoher Zufriedenheit solche Ergebnisse zustande kommen.
Sagt der Psychologe Martin Schwer, Professor an der Universität Vechta und dort Leiter des Zentrums für Vertrauensforschung. Recht herzlichen Dank. Vertrauen war gestern und jetzt der Tag in HR2 Kultur. Und jetzt kommt der Vertrauensbruch des Hagen von Tronje dem Walter von Aquitanien entgegenüber. Walter nämlich hat inzwischen all die Recken nacheinander erledigt, die König Gunther ihm entgegengeschickt hat. Der Schatz ist immer noch bei Walter und Gunther nun aber ohne Streit macht.
Entsetzt floh Gunther und ritt zu Hagen. Mit Bitten suchte er ihn zum Kampf zu bewegen. Da fasste Hagen Erbarmen. Ich werde gehen, König Gunther. Die Treue heischt es, für den König, gegen den Freund. Und nun riet Hagen, zum Schein wollten sie abziehen. Dann werde Walter den Engpass verlassen und sie könnten ihn im offenen Feld angreifen. Vor Freuden umarmte und küsste der König Hagen. Dann ritten sie fort, legten sich in einen Hinterhalt und ließen die Rosse im Walde grasen. Walter hatte ihre Umarmung gesehen und fürchtete böse List. Er beschloss, die Nacht im Engpass zu verbleiben. Als der Morgen dämmerte, trieb er die Rosse voran und erkannte die Feinde. An Hagen wandte er sich. »Hagen, alter Genoss, was ist geschehen, dass du mir die Wege verlegst? Gedenkst du nicht mehr unserer Freundschaft? Steh ab, und ich will dir den Schild mit rotem Golde füllen.« Aber Hagen wies das Gold zurück und zischend flog sein Speer.
Fortsetzung folgt. Eben schon angesprochen und jetzt das zentrale Thema, das Vertrauen in den Staat, die Institutionen, die Parteien, die Demokratie. Daran mangelt es bekanntlich überall da, wo die AfD stark ist. Und wohl am meisten in Pegida-Land, also in Sachsen. Dort hat die Landesregierung, die noch schwarz-rot ist, die Stimmung erfragen lassen. Herausgekommen ist der sogenannte Sachsen-Monitor. Sebastian Hesse stellt uns die Ergebnisse der repräsentativen Erhebung von Infratest DIMAP vor.
Wenn 3/4 einer Gesellschaft sagen, es geht ihnen gut, sie blicken optimistisch in die Zukunft und 9 von 10 Befragten zu Protokoll geben, dass sie Demokratie für eine gute und funktionierende Sache halten, wie erklärt sich ein gleichzeitiges, tiefsitzendes Misstrauen gegenüber Politikern, gegenüber Repräsentanten des Staates? Dieser scheinbare Widerspruch im sächsischen Stimmungsbild überrascht auch Roland Löffler. Er ist Leiter der Landeszentrale für politische Bildung in Dresden.
Ich bin sehr verwundert, dass es in Sachsen große Spannungen gibt. Einerseits zwischen Zufriedenheit, was die Wirtschaft angeht, Zufriedenheit auch, was die Demokratie angeht und gleichzeitig einer großen Kritik an Politik, an Parteien, auch Zweifel gegenüber Gerichten und Behörden. Das bedeutet, dass wir da genauer hinschauen müssen und diskutieren müssen, woran es eigentlich liegt. Warum haben Menschen kein Vertrauen in diese Institutionen oder vielleicht ein geschwächtes Vertrauen?
Der Blick auf die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse offenbart eine erste Antwort, eine, die fast schon zu platt klingt. Aber auch Löffler konstatiert:
Eine klare Beziehung zwischen Schulabschluss, sozialem Status, optimistischer oder pessimistischer Perspektive auf die Zukunft und Vertrauen in die Demokratie.
Auch umgekehrt wird ein Schuh daraus, gerade weil so viele ihre wirtschaftliche Situation als vorteilhaft empfinden, vertrauen sie auch in den Staat, von dem sie erwarten, dass er ihre Errungenschaften zu bewahren hilft. Und noch ein scheinbarer Widerspruch, gerade in Sachsen, wo 91% der Bürger Demokratie begeistert sind, hat die Protestpartei AfD ihre absolute Hochburg und hier ist das Stammland von Pegida. DIMAP-Geschäftsführer Reinhard Schlinkert versucht, den Widerspruch aufzulösen.
Ich persönlich finde es interessant, dass die Menschen hier gesagt haben, welches große Vertrauen sie in die Demokratie haben und dass auch die Frage des Funktionierens der Opposition deutlich zugenommen hat. Ein Grund liegt sicherlich darin, dass ja auch die Diskussionen um die AfD gerade hier in Sachsen extrem stark waren und dass natürlich viele Menschen gesagt haben, im Prinzip ist das eine gute Sache, dass alles angesprochen wird, dass man von ganz links bis ziemlich weit rechts alle Ansichten äußern kann und wir in einem Land leben, wo man dafür auch nicht ins Gefängnis gehen muss.
Anders als in der DDR, die viele der von DIMAP Befragten ja noch erlebt haben, womit wir beim dritten scheinbaren Widerspruch wären. 2/3 der Befragten finden, die DDR war kein Unrechtsstaat. Schlinkert sieht darin eine unmittelbare Folge der Flüchtlingspolitik.
Interessant ist natürlich bei der Sorge vor Veränderungen aufgrund von Zuwanderung, aufgrund von Ausländern mehr, obwohl es ja in Sachsen, wie wir alle wissen, gar nicht so viele gibt. Aber die Angst davor, es könnten sich die eigene Lebenssituation, das Wohnumfeld, die Sprache, die Religion, die ja auch nicht so sehr viele hier in Sachsen haben, ändern, die macht Angst und deshalb ist in dem Maße auch leicht gestiegen die Zustimmung zu der DDR, zu der Frage, ob sie nun Unrechtsstaat war oder nicht. Sehen viele inzwischen nicht mehr.
Vielleicht sind Recht und Unrecht für viele aber auch nicht mehr die zentralen Kategorien für Vertrauen in den Staat, sondern eher der Schutz vor dem Anderen, vor dem Fremden, dem Unvertrauten. Dafür sprechen so manche Erkenntnisse aus dem Sachsen-Monitor. Die Asylpolitik wird als wichtigstes Problem in Sachsen angesehen. Weit mehr als die Hälfte halten Deutschland für überfremdet und mehr als jeder Dritte findet gleichgeschlechtliche Beziehungen unnatürlich.
Ergebnisse des Sachsen-Monitors vorgestellt von Sebastian Hesse aus Dresden. Da waren ein paar Widersprüche drin, Positionen, die sich scheinbar ausschließen gegenseitig, aber die doch irgendwie zusammengehören, zumindest in Sachsen. Das ist Stoff genug, um darüber auch nochmal zu reden. Das machen wir mit Professor Hans Vorländer, Politikwissenschaftler an der Technischen Universität Dresden und dort schon lange der Stimmungslage in Pegidaland auf der Spur. Guten Tag.
Guten Tag.
Die von der Landesregierung in Auftrag gegebene Stimmungsumfrage sagt uns also, wie gehört, dass die Sachsen zufrieden sind mit der eigenen Situation, dass es ihnen gut geht wirtschaftlich und dass sie gleichzeitig immer weiter die alten Ressentiments pflegen, also Ausländerfeindlichkeit und so weiter. Heißt das, der Wutbürger ist ein zufriedener Mensch?
Ja, er ist zumindest einer, dem es wirtschaftlich im Augenblick ganz gut geht, den aber Zukunftssorgen plagen und der ganz bestimmte Bedrohungsszenarien sieht. Und deshalb hält er die allgemeine Stimmungslage für sehr viel schlechter als sein konkretes Befinden. Aber das gibt es nicht nur in Sachsen, das muss man natürlich schon sagen. Das gibt es auch in anderen Bundesländern. Und das ist natürlich problematisch, gerade dann, wenn es sich auch verbindet mit Misstrauen gegenüber der Politik.
15% der Sachsen, ich gucke da nochmal in die Statistik, in die Erhebung, 15% der Sachsen erleben das, was sie Überfremdung nennen in ihrem Umfeld. Sagen Sie. Aber 56% empfinden Deutschland als gefährlich überfremdet. Das Phänomen ist also, dass die Ausländerfeindlichkeit dort besonders hoch ist, wo es die wenigsten Ausländer gibt, ganz offenbar. Warum ist das so und warum bleibt das offenbar auch so?
Ja, weil es Ausländerfeindlichkeit auch ohne Ausländer gibt. Das heißt, das sind natürlich Projektionen. Das ist das Unbekannte, das Fremde, das abgelehnt wird und was dann als Überfremdung erfahren wird. Und das ist auch nicht nur in Sachsen so, auch bundesweit sagen ja 53%, dass sie sich in gefährlichem Maße von Ausländern überfremdet fühlen. Also das ist eine allgemeine Bedrohungswahrnehmung, die zur Verunsicherung der eigenen, auch guten Situation beiträgt. Was man nicht kennt, lehnt man ab. Aber auch dort, wo man Ausländerinnen, Ausländer oder Migrantinnen, Migranten kennt, wahrnimmt, wo man sie auf der Straße sieht, ihnen begegnet, gibt es eben doch eine gewisse durch Gefühle sehr geprägte und Ressentiments beförderte Ablehnung.
Sie haben das ja schon gesagt, es ist eigentlich eine Angst, die sich auf die Zukunft richtet, also ganz generell auch das Misstrauen gegenüber Staat und Institutionen. Dass es uns gut geht zurzeit in Deutschland, ganz generell, den meisten jedenfalls, gibt natürlich zunehmend auch Arme, aber auch das auf einem relativ hohen Niveau. Dass es uns gut geht, hat aber unmittelbar damit zu tun, dass der Staat und seine Institutionen funktionieren. Wieso kann man dann staatsverdrossen sein und dem Staat nicht trauen, wenn es einem doch persönlich gut geht, weil der Staat funktioniert?
Ja, das ist in der Tat eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, dass das ganz bestimmte Erfahrungen sind, wo sich Menschen auch nicht wirklich anerkannt fühlen. Das spielt vor allen Dingen in Ostdeutschland eine gewisse Rolle, wo sie auch das Gefühl haben, dass ihre Umgebung sich in irgendeiner Weise auflöst, dass Menschen wegziehen, dass der Strukturwandel greift, dass auch die Versorgung mit Ärzten, Lehrern oder in der Politik auch gerade mit Bürgermeistern, also Anlaufstellen, wo Menschen hingehen können, um sich wohlzufühlen oder um ihre Beschwerden in irgendeiner Weise heilen zu lassen, dass diese Wahrnehmung eigentlich dazu führt, dass man die Unzufriedenheit auf die allgemeine Situation und insbesondere auf die Politik auch schiebt.
Nun reden wir hier die ganze Zeit von Stimmungen, das ist schon klar. Das sind also weiche, nicht harte Fakten. Aber letztlich werden Stimmungen ja faktisch, was man am Wahlergebnis der letzten Bundestagswahl in Sachsen sehen kann. Die AfD ist dort die stärkste Partei geworden. Wenn sich das dann in Zukunft auch bei der Landtagswahl umsetzt, sind dann die gewählt worden, von denen die Sachsen glauben, dass sie es besser machen oder glauben sie das eigentlich nicht?
Ja, da muss man sicherlich unterscheiden. Es gibt einige, die wählen schlicht und einfach AfD aus Protest und weil sie schlechter Stimmung sind. Andere kennen dann die entsprechenden Kandidaten. Das sind zum Teil Handwerksmeister. Also gerade in Sachsen haben wir das jetzt gesehen, als die AfD 3 Direktmandate in Ostsachsen gewann. Das war ein ehemaliger Polizist und ein Handwerksmeister, der einen anderen Handwerksmeister, der für die CDU kandidierte, ersetzt hat. Das heißt, man traut denen auf der einen Seite was zu und andererseits ist es aber auch Protest und es wird entscheidend dann davon abhängen, ob die gewählten Protestkandidaten aus der AfD auch dann das liefern, was der Wähler von ihnen erwartet. Denn das ist ja immer das Argument, dass die anderen Politikerinnen und Politiker das nicht liefern, was man von ihnen haben will.
Wenn das geliefert wird, was auch aus der Umfrage erkennbar ist, in Sachsen sind über 30% der Ansicht, dass homosexuelle Beziehungen unnatürlich sind. Und 15% der Sachsen finden, dass die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen sind. Ich weiß nicht, ob ich das so gerne ertragen möchte, was dann da in realer Politik sich niederschlägt.
Also man muss das, glaube ich, nicht ganz so dramatisieren. Das sind Befunde, die darauf hindeuten, erstens, dass in Sachsen man in einigen Bevölkerungsteilen sehr viel konservativer ist. Das heißt, man hat die enorme Liberalisierung, der im Westen Europas, in Westdeutschland auch sich vollzogen hat, so selbst nicht erfahren, auch nicht miterleben können. Das ist eben doch eine ganz andere Ausgangskonstellation. Man hat in einer Diktatur gelebt, wo man ohnehin nicht lernen konnte, mit Unterschieden umzugehen. Und das führt eben zu einer, sagen wir mal, Verharzung auch im Wertesystem. Und man muss sich daran gewöhnen, dass die moderne Gesellschaft sehr viel offener, sehr viel vielfältiger ist. Der Umgang mit Vielfalt ist ein großes Problem. Und die Entwicklung von Toleranzen hinkt da etwas nach.
Und das muss man einfach aushalten, dass das eine Weile dauert. Das Vertrauen in die Demokratie wächst, sagt auch die Umfrage. Aber es dauert und es geht langsam und wir vertrauen jetzt darauf, dass es aber geht.
Es ist schwierig, es ist manchmal sogar auch sehr hart, in solchen Auseinandersetzungen immer wieder die Weltoffenheit und die Toleranz aufrechtzuerhalten bzw. es nahezubringen. Aber ich glaube, wir müssen das mit einer gewissen Geduld weiterhin versuchen. Da, wo es rassistisch wird, da, wo es volksverhetzend wird, da, wo auch Gewalt angewendet wird, da muss man harte Grenzen ziehen.
Der Politikwissenschaftler Hans Vorländer, Professor an der Technischen Universität Dresden. Recht herzlichen Dank. Vertrauen war gestern und jetzt der Tag in HR2 Kultur. Jetzt hören wir, was der sagenhafte König Gunther davon hat, dass er Hagen von Dronje zum Vertrauensbruch an dessen Freund Walter gedrängt hat.
Walter stand sich verteidigend wie der Bär vor der Meute. Von neuem holte er aus zum Todesstreich. Da warf Hagen das eigene Haupt dem Hieb entgegen. Sein Helm war stark, Funken sprühten, und Walters Schwert sprang in Stücke. Zornig warf Walter den Griff von sich. Das ersah Hagen und hieb ihm die ungedeckte Rechte ab. Doch Walter verbiss den Schmerz. Er schob den blutigen Stummel in den Schild, riss mit der linken Faust das krumme Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß damit Hagen das rechte Auge aus, spaltete seine Lippe und riss ihm noch 6 Backenzähne weg. So endete der Kampf. Hagen und Walter setzten sich. Mit Kräutern stillten sie den Blutstrom ihrer Wunden. »Nun wirst du künftig um die rechte Hüfte dein Schlachtschwert gürten«, rief Hagen. »Und Hildgund musst du mit der Linken umarmen, und alles, was du tust, wird linkisch sein.« »Hör auf, Einäugiger«, lachte Walter, »ich werde mit der Linken noch manchen Hirsch niederstrecken, derweil dir Eberfleisch schwerlich munden wird, und queren Auges sehe ich dich blicken. Doch ich schaffe dir Rat, lass dir Kinderbrei kochen, der behagt einem zahnlosen Munde.« So wurde unter Scherz und Neckreden der alte Treubund erneut.
Und der Gunther hat dabei übrigens ein Bein verloren und von dem ward gar nichts mehr gesehen. Soweit das Walterlied aus dem germanischen Sagenschatz. Wir haben es gehört. Der Siegfried des Nibelungenliedes später hätte wissen können, dass dem seither einäugigen Hagen von Dronje nicht zu trauen ist. Vertrauen ist nicht alles, aber ohne Vertrauen ist alles nichts, könnte man in Abwandlung eines Sprichwortes sagen. Vor allem zwischen ungleichen Partnern braucht es Vertrauen und genau da ist es besonders schwierig herzustellen und ganz schnell zerstörbar. Ein Paradebeispiel für einen solchen vertrauensbildenden Langzeitprozess, der jetzt wieder vor dem Aussteht, ist die Geschichte des Atomabkommens mit dem Iran, ausgehandelt von der sogenannten 5+1-Gruppe, den 5 Vetomächten des UNO-Sicherheitsrates plus Deutschland. Ans Revers geheftet hat sich am Ende das Abkommen US-Präsident Barack Obama. Schon deshalb will sein Amtsnachfolger Donald Trump das Abkommen torpedieren. Mitzerstören würde er dabei die Kernarbeit der Plus-Eins, des Plus-Eins-Mannes, des heutigen Bundespräsidenten und damaligen Außenministers Frank-Walter Steinmeier. Für uns fasst einer zusammen diese ganze Geschichte, der sie aus verschiedenen Positionen als Korrespondent miterlebt hat, Clemens Ferrenkotte.
Die Sorge des damaligen US-Präsidenten Barack Obama war durchaus berechtigt, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu grünes Licht für einen Militärangriff auf die abgeschirmten Anreicherungsanlagen der Islamischen Republik Iran geben könnte. Die westlichen Verbündeten Frankreich, Großbritannien und Deutschland teilten diese Befürchtung des Weißen Hauses. Ohne eine umfassende diplomatische Kraftanstrengung, ohne die Einbindung der gesamten Vetomächte des UN-Sicherheitsrates, ohne Moskau und Peking wäre das Risiko eines verheerenden militärischen Schlagabtauschs zwischen Israel und dem Iran nicht zu minimieren. Unverzichtbar war allerdings auch ein Faktor, der zur Einbeziehung Deutschlands in die Verhandlungen führte. Sowohl Washington als auch Teheran trauten der Bundesregierung, trauten ihr zu, zielorientiert und seriös als ehrlicher Makler zu fungieren. Frank-Walter Steinmeier und sein Team stellten oft genug fest, dass die jahrzehntelange Feindschaft zwischen den USA und dem Iran sowie das tief verinnerlichte Misstrauen auf beiden Seiten mitunter nur durch einen beständigen, ausgleichenden Vermittler abgemildert werden konnte. Hardliner im US-Senat sowie in den Reihen der Revolutionsgardisten suchten mit nahezu allen verfügbaren Mitteln, den scheinbar unerreichbaren Deal zu torpedieren. Härtere Sanktionen Washingtons, etwa die vorübergehende Verbannung iranischer Banken aus dem internationalen Zahlungssystem einerseits, harsche Ablehnung strenger Kontrollen der militärischen Bereiche des iranischen Nuklearprogramms andererseits. Nur mit großer Mühe gelang es damals Barack Obama in der Endphase seiner Präsidentschaft, das Abkommen innenpolitisch zum Abschluss bringen zu können. Im Gegenzug, und dies war und ist für Teheran unerlässlich, sollten die Wirtschaftssanktionen schrittweise aufgehoben werden. Kaum waren die Unterschriften unter der Vereinbarung trocken, setzte nahezu ein Wettrennen zwischen amerikanischen und europäischen Unternehmen ein, um die ersten lukrativen Großaufträge. Doch das alles ereignete sich in der Pre-Trump-Ära. Die unreflektierte Hetze des heutigen US-Präsidenten gegen das Atomabkommen, das Donald Trump auf der letzten UN-Generalversammlung peinlich nannte, zeitigt bei der iranischen Staatsführung eine vergleichbare Abneigung gegen den Deal mit dem großen Satan, wie Washington vom Regime stets genannt wird. Doch trotz aller populistischer Rhetorik, dem Iran wird von allen maßgeblichen Seiten bescheinigt, sich an die Vereinbarung zu halten. Die Atomenergiebehörde in Wien erneuerte erst dieser Tage ihre Aussage, Iran sei vertragstreu, lasse die vereinbarten Kontrollen zu. US-Verteidigungsminister Mattis kommt zum gleichen Ergebnis. Trust but verify, so lautete Ronald Reagans Motto bei den Abrüstungsverhandlungen mit der damaligen Sowjetunion. Dem heutigen Amtsinhaber im Weißen Haus ist dieses Motto fremd.
Clemens Fehrenkotte über die langwierigen Verhandlungen und den unsicheren Ausgang des Atomabkommens mit dem Iran. Professor Rüdiger Frank, Leiter des Ostasien-Instituts der Universität Wien und Kenner des Landes, dessen Führung wohl am wenigsten Vertrauen in die anderen hat und der international auch am wenigsten vertraut wird, nämlich Nordkorea. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie hatten als DDR-Bürger das seltene Privileg, in Nordkorea studieren zu können. Da war zwar der derzeitige Machthaber Kim Jong-un noch nicht in Sicht. Dennoch können Sie uns vielleicht erklären, wie er tickt, weil es uns heute um Vertrauen geht. Das jedenfalls hat er nicht, oder?
Vertrauen hat er, glaube ich, in sich selbst, außer in sich selbst und seine Familie, wirklich zu kaum jemandem.
Und woran liegt das?
Das ist, denke ich mal, zum einen die Erfahrung, die er gesammelt hat in seinem eigenen kurzen Leben und auch die akkumulierte Erfahrung seines Landes, das generell schon seit seinem Bestehen 1948 sich eigentlich von ausländischen Mächten immer nur betrogen und enttäuscht vorgekommen ist. Und das setzt sich natürlich bis heute fort.
Nun hat er auch Gegner, bei denen es schwer ist, heute Vertrauen zu haben. Wer soll Donald Trump trauen? Aber gilt das auch für den abgetrennten Bruderstaat Südkorea? Könnte da nicht Vertrauen wachsen?
Nun, die beiden Länder haben ja schließlich einen recht blutigen Bürgerkrieg gegeneinander geführt. Beide Länder haben sich zum Ziel gesetzt, das Land wieder zu vereinigen, jeweils unter den eigenen Vorzeichen. Also ich glaube, wenn es jemanden gibt, dem Kim Jong-un noch weniger vertraut als den Amerikanern, dann wären das neben den Japanern nur mehr die Südkoreaner, also da sehe ich auch relativ wenig Hoffnung.
Es gibt ein erfolgreiches Mittel der ehemaligen deutschen und dann auch der europäischen Ostpolitik, als es noch den Eisernen Vorhang gab. Sie kennen das von der einen, ich von der anderen Seite aus. Das waren damals die sogenannten vertrauensbildenden Maßnahmen. Die führten letztlich zu Abrüstungsverhandlungen in Europa. Könnte es so etwas im Verhältnis zu Nordkorea auch geben, wenn man mal ganz anders rangehen würde, als zurzeit rangegangen wird?
Unbedingt. Da sehe ich auch letztlich die einzige Möglichkeit für eine friedliche und stabile Lösung. Wandel durch Annäherung ist etwas, das man bis jetzt im Falle Nordkoreas noch nicht ausprobiert hat, beziehungsweise man hat es zu kurz probiert. Das ist wie bei einer Kartoffel, die muss man 20 Minuten kochen, damit sie weich ist und nicht bloß 5. Dazu ist aber im Augenblick, muss ich sagen, niemand bereit im Westen. Es sieht ja eher so aus, als ob wir mit weiteren Sanktionen der Reduktion der diplomatischen Beziehungen reagieren in einer Situation, wo wir eigentlich noch mehr mit Nordkorea reden müssten, als das schon vorher der Fall war.
Und jetzt auch noch Botschafter abgezogen werden sollen, was die Deutschen und die Europäer Gott sei Dank noch nicht gemacht haben. Die Sanktionen wären also der falsche Weg, wenn man miteinander ins Gespräch kommen könnte, könnte man da vielleicht etwas verändern. Ich habe mal eine Frage. Vielleicht könnte man ja mal mit Friedensverhandlungen anfangen. Es gibt keinen Friedensvertrag. In Korea gibt es seit dem Ende des Koreakrieges 1953 lediglich ein Waffenstillstandsabkommen. Wäre das eine Option, Friedensverhandlungen anzubieten?
Das wäre sicherlich eine Option, aber es ist leider nicht so einfach, wie wir beide uns das vorstellen, denn da sind die Interessen vieler Länder betroffen. Die Japaner haben da sicherlich eine Meinung dazu, die Südkoreaner haben eine Meinung dazu. Die Amerikaner im Augenblick sind überhaupt mal gar nicht bereit, mit Nordkorea über irgendwas zu reden, bevor die nicht ihrerseits ihre Atomwaffen niederlegen. Dazu sind die nicht bereit. Das heißt, theoretisch sind Friedensverhandlungen eine super Idee, aber praktisch sehe ich da kaum eine Möglichkeit in den nächsten Wochen und Monaten nicht.
Und wie bringt man die jetzt wieder an den Verhandlungstisch? Muss man jetzt einfach abwarten, bis die Amtszeit Trumps vorbei ist und hoffen, dass in der Zwischenzeit nichts passiert? Oder wie stellt man sich das vor?
Ja, beten ist sicher immer eine gute Idee. Um aber auch mal was Positives zu sagen, bei dem Announcement, das Kim Jong-un gemacht hat anlässlich des neuesten Raketenstarts, hat er einen interessanten Satz gesagt. Er hat nämlich sowas wie den Sieg verkündet, hat gesagt, das Atomprogramm haben wir jetzt mal da, wo wir es haben wollten, es ist geschafft. Mit etwas Glück, und das ist jetzt sehr spekulativ, bedeutet das, dass es keine Tests mehr geben wird, dass er im Prinzip erklärt, wir haben jetzt diese Waffen und das wäre mal eine mögliche Ausgangsbasis, die Sachen ruhen zu lassen, zu schauen, wie sich die Dinge entwickeln und dann Schritt für Schritt und sehr vorsichtig miteinander zu sprechen. Ob das mit Trump ist oder mit irgendjemand anders, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass es zunächst mal keine weitere Eskalation gibt.
Sie haben das auch so gehört, ich habe es auch so gehört, also Nordkorea hat sich zur Atommacht erklärt und damit ist erstmal eine Gleichheit der Waffen da. Und dann hätte man das, was man zwischen dem Ostblock und dem westlichen Bündnis damals, als der Eiserne Vorhang noch stand, auch erstmal diesen Status quo.
Naja, die Schwierigkeit ist, dass er 2013 auch schon mal gesagt hat, dass sie soweit sind. Und sie haben dann trotzdem weitergemacht mit den Tests. Deswegen sage ich, man muss erstmal warten, wie ernst diese Aussage jetzt gemeint war. Und natürlich auch, inwiefern der Westen klug genug ist, diese Chance, wenn es die denn gibt, dann auch zu nutzen.
Haben Sie eine Idee, dass das jemand anderes, Sie haben das eben so angedeutet, als die Amerikaner sein könnten, würden Sie da zum Beispiel, also im Falle Iran war es die deutsche Diplomatie, die das Atomabkommen vorangebracht hat, wäre das eine Chance?
Naja, wir sehen ja im Augenblick Umwälzungen im globalen Maßstab. Wir sind beide in einer Welt groß geworden, wo ohne die Amerikaner nichts ging. In Ostasien verändert sich das. Es kommt der Moment, sicherlich nicht morgen, aber irgendwann, wo die Amerikaner dort keiner mehr braucht, dann sind die Chinesen diejenigen, die die Regeln bestimmen, vielleicht ein bisschen die Russen noch mit. Das wäre so eine Variante, die man sich vielleicht vorstellen könnte, wenn die Chinesen also von sich aus anfangen, eine Initiative zu starten, ohne in Washington um Erlaubnis nachzusuchen.
Vielen Dank, Professor Rüdiger Frank, Leiter des Ostasien-Instituts der Universität Wien, Anfang der 90er Jahre noch Student in Pyongyang. Und wir haben ihn am Flughafen erreicht, deshalb die Hintergrundgeräusche. Vertrauen war gestern und jetzt. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag, aber den müssen Sie dann ohne uns durchstehen. Natürlich können Sie uns nachhören, wenn Sie irgendwie Entzugserscheinungen haben sollten, wie immer unter www.hr2kultur.de. Das war der Tag in dieser Woche. Das Team vom Tag sagt Danke, dass wir in Ihren Empfängergeräten zu Gast sein durften. Das Team, das waren in dieser Woche Karin Fuhrmann, Oliver Glab, Birgit Spielmann und Dorothea Schuler. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.